Jetzt haben wir ja schon zweimal über Gebet gesprochen. Alle guten Dinge sind drei. Wir machen noch einmal Thema Gebet. Weil wir Christen, wir wollen ja im Gebet doch immer mehr erfolgreich sein, oder? Oder hat jemand da das nicht auf dem Schirm, dass er nicht so erfolgreich sein will? Das Wort ist dir nahe, ist der Titel heute. Und das ist eine Voraussetzung für erfolgreiches, erhörliches Gebet. Jesus hat oft über Gebet gelehrt und machte tolle Aussagen, wie Matthäus 7, 7 und 8. Betet und es wird euch gegeben werden oder ihr werdet erhört werden. Denn jeder Bittende empfängt, jeder Bittende wird erhört. Und alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr empfangen habt oder glaubt, dass euer Gebet gehört und erhört worden ist. Und es wird euch werden, das heißt, es kommt zustande, es wird geschehen, der Herr erfüllt es. Das war Markus 11, 24 oder Matthäus 7, 11. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das sind wunderbare Aussagen, bis hin zu Lukas 18, 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Und dann sagt Jesus, er wird ihr Recht ohne Verzug ausführen. Und wenn wir das so lesen und dann auch wieder mit der natürlichen Realität abgleichen, dann kriegen wir da irgendwie so ein bisschen eine Diskrepanz rein, oder? Da klafft oft Wort und Realität scheinbar, sage ich, scheinbar weit auseinander. Und das sollte eben nicht so sein. Weil Jesus hat doch die Wahrheit gesagt. Das muss uns einfach mal bewusst sein. Ich meine, es gäbe immer tausend Gründe, das Buch der Bibel und die Worte da drin anzuzweifeln. Aber wir nennen uns ja schließlich Gläubige, oder? Oder ist jemand dabei, der nennt sich Zweifler? Dann haben wir ein Problem, oder? Also, wir müssen das Wort als bare Münze nehmen. Wie hat mir jemand gesagt, wir tun einfach so, als ob das Wort wahr wäre. Und genau so ist es. Wir tun so und wir tun nicht so, wir nehmen es als Wahrheit. Und wenn da Diskrepanz drin ist zwischen dem Wort und der natürlichen Realität, dann müssen wir eben an der Sache und auch an uns arbeiten. Da gibt es sonst keine andere Sache, weil an Gott liegt es ja schließlich nicht. Und am Wort kann es auch nicht liegen, weil er ja schließlich nicht lügen kann. Er hat die Wahrheit gesagt und kann nicht lügen. Und dann soll auch das Wort, wenn wir das so lesen, wie ich es gerade vorgelesen habe, diese Gebetsschriftstellen oder auch andere Verheißungen, die sollen Glauben erzeugen, nicht Zweifel. Der Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort, sagt uns der Paulus im Römerbrief. Aber nicht das Wort lesen und dann gleich anzweifeln, weil man das, was vor Augen ist, die natürlichen Umstände, für realer hält als das, was das Wort sagt. Ja, dann kommt Zweifel aus dem Hören sozusagen. Das ist natürlich ganz eine blöde Sache. Gott ist eben einmal ein Gott des Glaubens. Und wenn wir was von ihm haben wollen, müssen wir nach seinen Spielregeln, nach den Spielregeln des Glaubens spielen. Anders geht's einfach nicht. Und das wollen aber viele nicht. Viele wollen es nach ihrer natürlichen Gewohnheit machen. Ich bitte und wenn es nicht gibt, dann bin ich sauer oder hat er mir angelogen oder ist auch egal. Und das sind die Spielregeln des Fleisches, aber nicht die Spielregeln Gottes. Und Paulus sagt im 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Und ich hoffe, dass wir es immer mehr auch tun, dass wir durch Glauben oder im Glauben wandeln, leben und nicht so sehr durch Schauen, was die natürlichen Sinne uns vermitteln. Weil sonst funktioniert das Prinzip des Glaubens einfach nicht. Also wir müssen das Wort, das Evangelium, die Verheißungen für höher erachten als das, was uns die natürliche Welt bietet. Und der Paulus erklärt dieses Prinzip des Glaubens im Römerbrief Kapitel 10 ab Vers 8. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Es ist hier ja, eine klare Aussage, wie der Glaube funktioniert. Wie zum Beispiel eben der Glaube zur Gerechtigkeit. Denn meint er hier aber, das Prinzip funktioniert in jedem Bereich des Glaubens. Und er sagt hier, das Wort ist dir neu in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist eine ausschlaggebende Sache. Das Wort Gottes muss dir neu sein, es muss in dir, in deinem Herzen wohnen, verankert sein und auch in deinem Mund zu finden sein. Das Wort des Glaubens muss auch gesprochen werden. In dem Fall hier, dass du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst und im Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das bringt dir Errettung, sagt er hier ganz klar. Und in Vers 10 fügt er an, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Diese beiden Dinge gehören unbedingt zusammen. Das ist das Evangelium. Und so ist es auch mit allen Verheißungen. Sie müssen im Herzen und im Mund sein. Wenn es nur in dem Buch steht, bringt es erst einmal gar nichts. Wenn du es im Verstand hast, ist es schon gut. Das ist schon ein nächster Schritt, weil über den Verstand nimmt man es ja schließlich auf, wenn man liest und wenn man hört. Aber wenn man dann noch darüber nachdenkt und es ins Herz hinein manövriert und dann sogar vom Herzen her in den Mund nimmt, indem man es redet, ausspricht, dann bist du schon langsam am Ziel angelangt. Diese Dinge gehören zusammen. Und das ist das Geheimnis für einen erfolgreichen Christen, für ein erfolgreiches Christenleben, Gebetsleben. Das müssen wir akzeptieren. Dann können wir es auch praktizieren und lernen und praktizieren. Jesus sagte in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also in Jesus bleiben, im Glauben an Jesus bleiben, in der Beziehung mit Jesus bleiben, im Glauben an das Werk des Kreuzes bleiben, das Evangelium. Viele glauben irgendwas. Viele glauben, dass die 10 Gebote, wenn sie es halten, dass das was bringt. Viele glauben, was weiß ich, es wird auf der Erde immer schlimmer, es wird alles zerstört, Finsternis wird immer stärker, glauben viele. Das ist aber nicht das, was das Wort sagt, sondern das ist das, was der Feind den Christen untergejubelt hat. Wir glauben, dass Jesus der Herr ist und dass er Licht ist in uns. Und wenn er in uns Licht ist, sind auch wir Licht. Und wo wir hingehen, bringen wir Licht hin. Vorausgesetzt, wir glauben das auch. Ja? Und es kommt aus dieser lebendigen Glaubensbeziehung mit Jesus. Ja, mit dem, dass wir dem Wort einfach vollen Glauben schenken. Dem Wort, dem Evangelium, den Verheißungen, wenn wir die aufnehmen, in unserem Herzen glaubend bewahren, festhalten, uns nicht wieder rauben lassen, nicht morgen wieder vergessen haben und natürlich auch aus unserem Mund kommen lassen. Ja, weil er hat gesagt, das Wort sei dir neu in deinem Herzen und in deinem Mund. Und so ist der Mund eigentlich noch ein ganz entscheidendes Element. Der Mund muss unbedingt das aussprechen, was im Herzen verankert ist. Wenn natürlich im Herzen Blödsinn ist, Sorgen, Ängste und keine Ahnung, was für ein Dreck drin ist, und der Mund das ausspricht, das ist natürlich kontraproduktiv, geht es in die falsche Richtung. Da muss erst einmal der Reinigungstrupp kommen, oder? Das Wort ist auch wie ein Wasserbad und reinigt unsere Herzen. Deshalb ist es absolut notwendig, mit der Bibel, mit dem Wort, mit dem Evangelium, mit dem neuen Bund vertraut zu sein. Sich da nicht gleich wieder abbringen lassen und dann wieder ins Gesetz, wieder zu Mose, wieder irgendwo hin, in Religiosität. Es ist Gift. Aber das Wort im Herzen, das Evangelium, das gute Wort Gottes, im Herzen verwurzelt, verankert und dann auch im Mund gesprochen, das ist das absolute Geheimnis für Gebetserhörungen. Und es ist eigentlich, wenn man es so hört jetzt, gar nicht schwer, oder? Es klingt ganz einfach. Wenn es da nicht Widerstände gäbe. Ah, das ist das blöden Widerstände und Widersacher. Und Jesus gab uns da ein Gleichnis. Das nennt man das Gleichnis vom Sämann. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen anschauen. Gottes Wort wird da auf den Herzensboden gesät. Ins Herz hineingesät, ja. Und das lese ich da mal vor, Markus 4, ab Vers 15. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, sind die, wenn die das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind, die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60 und eines 100-fach. So, und Jesus hat dieses Gleichnis ja nicht umsonst gesagt. Er möchte doch uns was lehren. Also die Ersten, das Wort auf steinigen Boden gefallen ist, die schenken dem Wort keinen Glauben, sie nehmen es gar nicht auf und der Satan nimmt es ihnen dann auch wieder weg. Da hat der Satan leichtes Spiel. Sie glauben das einfach nicht, das Evangelium. Da haben wir jetzt einmal wir außen vor. Dann kommen wir die zweite Gruppe. Die sind momentan begeistert über Gottes Wort. Sie sind gläubig, ja, das Wort ist in sie gefallen und sie haben vielleicht auch schon die eine oder andere Erhörung gehabt. Aber dann stellen sie plötzlich fest, das Wort wird bekämpft, da gibt's Schwierigkeiten. Huch, da sagen vielleicht manche, wie es bei uns damals waren, oh, der ist vom Glauben ausgetreten, oh, die sind verrückt geworden oder irgend sowas, die komischen Jesus-Leute oder so, Sekte und keine Ahnung, was er für Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Dann sind sie plötzlich sauer auf Gott und leugnen das, dass sie mit Jesus gehen und glauben nicht mehr. Das ist die zweite Gruppe gewesen. Können wir auch nicht dazu, oder? Jetzt kommt die dritte Gruppe. Da wird es dann schon ein bisschen... Ja, da hängen die meisten, wenn man so mit den Christen ein bisschen so spricht. Die Dritten, die bewahren ihren Herzensboden nicht und lassen neben dem Wort Gottes noch viele andere Samen hinein. Und die ersticken das Wort. Disteln und Dornen, heißt es da im Gleichnis, sprossen auf und ersticken das Wort. Dann bringt es keine Frucht. Ja, alles wächst auf, auch das Wort wächst auf, aber es ist zu wenig Platz für das Wort. Es funktioniert dann nicht. Und bei den meisten bleibt dann irgendwo noch so ein bisschen eine Art Religiosität übrig. So, ja, ich gehe ja eh in den Hauskreis oder in den Gottesdienst und mehr braucht es nicht so ungefähr. Bibel lesen brauche ich nicht, weil ich kriege es ja eh gesagt. Beten, ja, habe ich nicht Zeit oder so, weil dieses oder jenes. Ja, im Alltag blühen bei diesen Leuten die Sorgen. Bei anderen Habsucht, das brauche ich noch und hier muss ich noch hin und das muss ich noch tun. Ja, diese Gier nach den irdischen Dingen, Leidenschaften, was noch alles so ja, interessant und wichtig ist und das steckt auch im Herzen. Und Jesus sagte, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und das kommt dann auch immer wieder hervor und nicht nur oder mehr hervor als das Wort Gottes. Das sind die ganzen natürlichen Dinge, egal, ob es ist, Arbeit, Hobby, Nachrichten, Weltgeschehen und alles Mögliche. Es ist einfach viel wichtiger als das, was Jesus gesagt hat. Und dann kann das Wort auch keine Frucht bringen. Es geht einfach nicht, es wird erstickt. Da geht der Mund nicht über mit Gottes Wort. Es kommt nicht zum Zug. Und alles Mögliche, Dreckszeug, kommt aus dem Mund heraus. Jesus sagte da einmal zu den Pharisäern, nicht das, was im Mund hineingeht, verunreinigt euch, sondern das, was aus dem Mund herauskommt. Ja, weil die waren alle so penibel, dass man ja nichts Falsches isst und da man immer genau Hände wäscht und die ganzen Vorschriften einhält, bevor man isst. Und Jesus hat sie, glaube ich, sogar da Narren oder so genannt, oder? Jetzt kommen wir zur vierten Gruppe aus dem Gleichnis vom Sämann. Die vierten sind die, die in ihrem Gebetsleben erfolgreich sind. Er sagt hier, und sie bringen vielfach Frucht, je nachdem 30, 60 und 100-fach. Ja, wenn 30% von deinen Gebeten erhört werden, ist es eine hervorragende Quote, oder? Wenn natürlich 60 und 100% Erfolgsquote da ist, das wäre natürlich schon eine ganz super Sache. Aber das Wort sagt hier, 30, 60, 100-fach, ja, kann man auch so eine Quote erreichen. Aber wir müssen wissen, diese vierte Gruppe, die haben dieselben Widerstände wie die anderen drei. Nicht, dass jemand meint, ja, die sind jetzt bevorzugt, die haben einfach ja, den Vorteil und da läuft alles. Diese vierte Gruppe wird auch von Satan bedrängt, wird auch von natürlichen Umständen bedrängt, wird bedrängt von Dingen, die sie vielleicht auch gerne tun wollen. Und manchmal muss man sich dazu zwingen, ich sage wirklich zwingen, Zeit zum Gebet zu nehmen, Zeit in die Gebetsgemeinschaft mit Jesus zu gehen, Lobpreis zu machen, ihm den Vorrang zu geben, die Bibel auch mal aufschlagen und lesen oder gute Lehren hören und lesen und natürlich auch zum laut Bekennen der Verheißungen. Das haben die anderen wahrscheinlich nicht getan und deshalb haben sie keine Frucht hervorgebracht durch das Wort. Aber diese vierte Gruppe, die haben es irgendwo scheinbar kapiert, um was es geht. Die haben das gelernt, das Wort aufzunehmen, festzuhalten, darüber nachzudenken, auszusprechen, auch wenn die Umstände ganz was anderes sagen. Sie haben sich manchmal gezwungen, die Klappe zu halten, wenn ihnen zum Jammern, zum Klagen, zum Schimpfen, zum Weinen, zum Zweifeln oder was ist. Diese vierte Gruppe sind Überwinder. Sie überwinden all diese Dinge, die das Wort Gottes ihnen rauben oder ersticken wollen. Sie halten an diesem Wort fest, weil sie es für wahr befunden haben. Egal, was um sie herum passiert, sie reden nach dem Wort und sie handeln beständig nach dem Wort. Dann bringen die Frucht, 30, 60, 100-fach. Das ist der Unterschied. Jesus hat es uns so aus dem Grund gesagt, dass wir das wissen, dass wir das lernen, dass wir es praktizieren. Sie wissen, diese Leute, das Wort Gottes hat nicht Buchstaben, sondern es ist Geist und es ist Leben. Wie jemand geschrieben hat, Gottes Wort ist ein lebendiges Ding. Da ist Leben drin, wenn man es aufnimmt, wenn sich das im Herzen verwurzelt. Es braucht aber den Boden. Eine Pflanze als Beispiel, die nicht im Boden ist, die lebt auch nicht. Die bringt auch keine Frucht, die bringt auch keine Blüte, die dort. So ist das Wort Gottes im Vergleich genauso. Es braucht einen Boden. Und der Boden ist dein Herz, dein Innerstes, da wo deine Gesinnung ist, da wo das, was du letztendlich bist, wo du echt bist, das ist dein Herz. Ja, viele sind da nach außen hin Schauspieler. Sie spielen nach außen hin den Menschen was anderes vor, wie sie eigentlich gar nicht sind. Weil es ja, vielleicht ihnen Vorteile bringt oder weil man so sein muss, weil sonst kriegt man Schwierigkeiten. Aber es ist ein Unterschied, wie bin ich wirklich oder wie gebe ich mich. Ja, das ist die Sache. Also diese Christen, die das gelernt haben, die dieses Prinzip des Glaubens und der Wahrheit von Gottes Wort erkannt haben, die bringen Frucht. Das heißt, sie werden Gebetserhörungen haben, sie werden die Segnungen Gottes auch in ihrem Leben empfangen und sie werden ihnen auch werden, das wird zur Realität. Ein Christ muss sich immer wieder fragen, bin ich mir wirklich sicher, dass Gottes Wort zu 100% wahr ist? Ja, ich meine immer die Dinge des Neuen Bundes, ja, weil da haben wir drin, das zählt für uns. Weil du kannst da Dinge aus dem Mose, aus dem Propheten herausziehen, die gar nicht mehr für uns sind. Die meine ich nicht. Ich meine wirklich die Verheißungen des Neuen Bundes. Bist du dir wirklich sicher, dass das wahr ist? Und wenn ja, warum handelst du dann nicht danach? Also, wenn man nicht danach handelt, ist meistens so, weil man nicht ganz glaubt, ob es wahr ist. Könnte ja schief gehen, oder? Ist dann der tiefere Sinn der ganzen Sache. Aber der Herr will, dass wir Frucht bringen. Wenn du bloß 10-fach Frucht bringst und dann sich hocharbeitest mal auf 20- und 30-fach, es ist Frucht, es ist gut. Und man möchte dann gerne bei 100 anfangen, aber das wird wahrscheinlich nicht so klappen. Aber bring Frucht. Jesus hat sich Jünger erwählt und hat sie dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Frucht wie? Durch Gebetserhörungen. Können wir nachlesen, Johannes 15, 16. Und diese Frucht verherrlicht Gott, den Vater. Es ist ja nicht bloß die Gebetserhörung, dass wir unseren Kragen voll haben und dass es uns gut geht und dann sagen können, ja, haben wir super, ne? Nein, die Gebetserhörungen sind für Gott genauso wichtig, weil er die Ehre bekommt. Jesus sagte da in Johannes 15, 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit steht hier, aber ich glaube, das müsste eigentlich übersetzt sein, in dem, weil es damit passt irgendwo gar nicht ein, in dem, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. So schaut die Frucht aus. Wir bitten in seinem Namen und der Vater gibt es uns. Und dann sagt er weiter, oder vorher schon im Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Die Frucht ist zur Ehre unseres Gottes, unseres Vaters, zur Ehre für Jesus und seinen wunderbaren Namen und für uns zur Freude. Gebetserhörungen bringen Freude, oder? Glaube ich. Oder freut sich jemand nicht, wenn er seine Gebete erhört bekommt, wenn er freigesetzt wird, wenn Dinge gut laufen, ja, wenn Dinge plötzlich sich einfach zum Guten wenden, dann ist es Gottes Ehre und unsere Freude. Also unsere Aufgabe ist es nun, wie wir am Gleichnis vom Sämann ja gesehen haben, dem Wort Gottes in unserem Herzen Raum zu geben oder vielleicht Raum zu schaffen. Da musst du was dran setzen, sonst ja, wird es einfach nichts. Das wäre dann schade, aber das ist etwas, das muss jeder für sich tun. Ich kann nicht in deinem Herzen. Ja, das ist jeder für sein Herz zuständig. Ich muss mit meinem Herzen arbeiten. Der Herr sagt uns in Sprüche 4,23, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und er sagt auch keiner, warum? Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, wenn dein Herz ja, bewahrt ist vom Schrott dieser Welt, vom Dreck und von der Sünde und von Bosheiten und ach, egal was einfach das Wort ersticken will, wenn das bewahrt ist, dann ist das eine Quelle. Eine Quelle ist in uns. Aus dieser Quelle kommt Leben hervor. Und dieses Leben ist Kraft und diese Kraft ja, setzt sich frei und bringt deine Gebete zur Erhörung. Es läuft über diese Schiene oder über diese Sache dein Herz. Es kommt nicht irgendwo ganz woanders, fällt es vom Himmel herab. Es läuft durch dein Herz, es läuft durch deinen Geist. Weil dein Geist ist mit Gottes Geist auf einer Wellenlänge. Weil du von neuem geboren bist. Und dein Geist ist die Tür zur geistlichen Welt, die du brauchst. Und über diese Schiene kannst du empfangen, fließt das Leben, kommen auch die Gebetserhörung oder die Kräfte des Himmels, um diese Dinge auch zustande zu bringen. Aus unseren Leibern heißt, fließen Ströme lebendigen Wassers. Aus dem Leib natürlich deshalb, weil unser Geist ja in unserem Leib ist. Durch den Geist und auch aus unserem Leib raus, vorrangig durch die Hände, wenn man die Hände auflegt, oder werden die Kranken geheilt. Warum? Weil das aus dem Geist durch die Hände ausfließt. Oder wenn es so extrem fließt, dann dass die Kleidungsstücke schon so von diesem Leben erfüllt sind, dass das Kleidungsstück oder das Stofftuch schon ausreicht, einen Kranken zu heilen. So ist es einfach biblisch zu sehen. Aber wenn man so anders denkt, dann funktioniert es nicht. Dann muss man eben das studieren und annehmen. Also entscheide du dich, dem Wort Gottes Glauben zu schenken. Diese Entscheidung triffst du persönlich. Du musst ja nicht mir glauben. Und wenn du das anzweifelst, was ich lehre, dann musst du deine Bibel nehmen und nachlesen und dir darüber Gedanken machen und schauen, kannst du das annehmen, nehme ich es an. Es ist vielleicht eh nicht verkehrt. Wenn du das selber herausfindest, ja, dann glaubst du leichter, als wie wenn es irgendwann da an jemand vorkaut. Und höre hin, höre mit hörendem Herzen. Ja, Jesus sagt ja mal, ihr habt zwar Ohren, aber ihr hört nicht. Also höre mit hörendem Herzen. Lies aufmerksam. Lies die Bibel suchend und findend die Verheißungen. Interessiere dich dafür. Ja, lass es nicht von deinen Augen und von deinem Mund weichen. Das hat der Herr zu Josua, Kapitel 1, 8 schon gesagt, beim Gesetz sogar. Lass es nicht von deinem Munde weichen, dieses Gesetzbuch. Kannst du mal nachlesen. Das ist einfach wichtig. Aber nimm es auf, es soll zumindest sinngemäß hängen bleiben. Ja, du brauchst ja nicht die Bibel auswendig lernen, aber sinngemäß soll es hängen bleiben, damit es auch abrufbar ist, wenn es gebraucht wird. Ja, sei nicht, wie der Jakobus sagt, ein vergesslicher Hörer, aber der betrügt sich selber. Kannst den Jakobus 1, 22 bis 25 nachlesen. Eine gute Hilfe, um diese Bibeltexte, diese Verheißungen sich einzuprägen, sind unsere Lobpreislieder. Lobpreislieder, die mit Bibeltexten ausgestattet sind. Nicht, dass man irgendwas dahin singt, so religiösen Zeug, sondern einfach Bibeltexte, Verheißungen, ja, oder wenn du singst, das Lied, ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, ja, dann ist es nicht unbedingt jetzt ein Lobpreis-Anbetungslied, sondern eine Proklamation. Aber die Lieder, die Melodien, die helfen uns, dass man sich die Texte besser merken kann. Also das müsste eigentlich jeder gemerkt haben, wenn man ein Lied hat, da kann man viel schneller einen Text auswendig lernen. Als wie, wenn du jetzt ein Gedicht auswendig lernen musst. Jetzt kann man erinnern, in der Schule muss man ja die Zauberlehrlinge und so Zeug, von vielen verschiedenen Strophen mussten wir auswendig lernen. Das ist schwierig ohne Melodie. Aber so ein Lied dahin trillern, das geht viel, viel leichter. Da muss man nicht erst wieder überlegen, oh, was ist jetzt die nächste Zeile, die nächste Strophe. Das kommt einfach, da kommt der Fluss rein. Darum ist unser Lobpreis auch hier hilfreich. Also nimm es auf, entscheide dich für das Wort Gottes und entscheide dich, es zu glauben, und dann weigere dich, dich zu sorgen, zu fürchten und zu zweifeln. Ja, Sorgen, Ängste, Furcht ist eine negative Art von Glauben. Wer sich sorgt, wer sich fürchtet, der glaubt, es passiert jetzt was Schlechtes. Der glaubt, Gott hilft mir nicht. Der glaubt, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Der glaubt, ah, bei dem war es auch so und hat nicht geklappt. Und da habe ich von der Krankheit gelesen, oh, da stirbt man gleich und irgendwo so Zeug. Sorgen, Ängste, die Medien sind da spezialisiert darauf, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, mit allem möglichen Dreck. Und dann wundern sich die Leute oder die Politiker, weil das Volk irgendwo rebellisch wird oder nicht mehr so richtig funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, wenn man tagtäglich Dreck zu essen bekommt, da kann nichts bei rauskommen, oder? Also sei doch vorsichtig. Behüte dein Herz mehr als alles andere. Mehr als dein Geldbeutel und mehr als dein Bankkonto. Das behüten die Leute akribisch. Dass man ja nichts verliert, dass man ja niemand was klaut und so weiter, ist ja recht. Aber mehr sollst du dein Herz bewahren. Das tun halt einfach viele nicht. Und dann wundern sie sich, wenn sie nicht mehr schlafen können, wenn sie Psychosen bekommen und sonstige seelische Krankheiten. Und wenn dann Leute austicken. Eigentlich eine logische Folge. Wenn aber das Wort im Herzen wohnt, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, ja, das werden die Leute wieder ganz anders. Wie hat einmal gesagt, dein Input bestimmt deinen Output. Ja, das ist klar, was du vorne rein tust, ja, das kommt auch hinten raus. Aber wenn vorne schon Dreck reingeschüttet wird, dann kann hinten nicht die Liebe Gottes rauskommen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, wenn du annimmst, wie die Kinder schon im Fernsehen mit den ganzen Zeichentrick-Dreck vergiftet werden, mit den ganzen Handyspielen und was es immer alles so gibt. Und wenn du dann sagst, das ist nicht gut, dann heißt es, so Blödsinn, das machen doch alle. Das ist noch schlimmer, wenn es alle machen, oder? Also behalte du als Christ die Kontrolle über das, was du da denkst. Da oben, da zwischen deinen Schläfen, hast du ein Organ. Das ist sehr wichtig. Das soll nicht von irgendeinem bösen Geist oder von irgendeinem Medienmogul kontrolliert werden und schon gar nicht von negativen Umständen und sonstigen Dingen. Du sollst deine Kontrolle behalten über das, was du denkst. Das muss man lernen. Aber entscheide dich, wenn ein blöder Gedanke, eine Sorge, eine Angst oder irgendwas dich quält, entscheide dich, nein, das denke ich jetzt nicht mehr. Dann wird das erst einmal, es geht dann ab. Das kann nicht sein, so ungefähr, es wehrt sich. Aber du bleibst dran. Du entscheidest, das zu denken, was Gott zu der Sache sagt. Gott sagt zum Beispiel, wenn jemand leidet, er bete. Ja, ist eine gute Idee. Und dann betest du und der Heilige Geist erfüllt dich mit seiner Kraft. Das Leben, das in deinem Herzen ist, fängt an, aus der Quelle zu sprudeln. Und die Sorge und die Angst wird immer kleiner und immer kleiner und der Gedanke ist irgendwann verschwunden. Und du sagst, wie Jesus das gemacht hat, es steht geschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er hat meine Leiden und Krankheiten getragen. Ja, so wie Jesus, so mit dem Wort, sollen wir den Lügen und diesen Gedanken auch widerstehen. Wenn der Satan dasteht und dich anklagt und dich für schuldig befindet und verdammt, weil du nicht perfekt bist und weil du irgendwas getan hättest, was er meint, das wäre nichts für dich. Er weiß ja, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Aber er möchte dich in die Verdammnis drücken, dass du dich wieder als Sünder siehst, dich selber anklagst. Das ist Satans Ziel. Weil dann hast du genau das getan, was das Evangelium nicht sagt. Also, deine Gedanken unter Kontrolle behalten oder auch deine Gefühle ist dasselbe. Ja, beschäftige dich nicht übermäßig mit den Vergnügungen dieses Lebens. Egal, ist was Gutes, ist was Schlechtes. Weil wenn die Dinge das Wort in dir übertönen und ersticken und nur noch dreht sich alles um diese Sache und um jene Sache, egal ob es jetzt was Schönes, was Schlechtes, was Gutes, was Böses ist, wenn es lauter wird auf Dauer, mal kurzfristig kann das schon sein, aber wenn die Sache lauter wird als das Wort in dir, dann erstickt es das. Es kann gar nicht anders sein. Es wird dich dann berauben, weil das Wort keine Frucht mehr bringen kann. Es geht nicht. Das hätte Jesus hier mit seinem Gleichnis Zeug erzählt, oder? Also alles, was dauerhaft wichtiger ist als Gottes Wort, wird zu einem Hindernis für deinen Glauben. Ob du das willst oder nicht, ob du das zugibst oder nicht, das ist Fakt. Ja, und diese Verdammnis, wo ich gerade schon gesagt habe, dieses Sündenbewusstsein, wenn das im Herzen steckt, das ist ein Haupthindernis für das Glaubenswort. Es ist eigentlich, möchte ich fast sagen, tödliches Gift für deinen Glauben. So musst du immer daran denken und wissen, du hast die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen. Seine Gerechtigkeit gilt für dich jetzt. Das heißt, er war vollkommen gerecht, sündlos, heilig, tadellos, und genau das hat er dir gegeben. Und wenn du das weißt und das dir zum Bewusstsein geworden ist, wenn das in deinem Herzen steckt, dann trägst du den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und wenn der Ankläger kommt, dann wird seine Anklage an dir abprallen, weil du voll bist mit der Wahrheit, mit dem Licht, mit der Gerechtigkeit. Ja? Weil der Teufel bombardiert uns mit allen möglichen Umständen und Symptomen um uns herum. Das ist nichts Neues, oder? Und das Ziel ist, dass wir vom Glauben an das Evangelium, vom Glauben an diese gute Nachricht, das Wort Gottes, dass wir wieder wegkommen davon. Dass wir das andere wieder wichtiger sehen oder dass wir religiöse Lüge glauben, dass wir wieder nach eigenen Werken und Gebote halten, versuchen, gerecht zu werden und so weiter. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Das bleibt keinem Christen erspart, diesen guten Kampf zu kämpfen. Aber wenn wir uns nach dem richten, wie Jesus das gesagt hat, können wir diesen Kampf siegreich gewinnen. Immer wieder. Der Petrus sagt uns, 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern, also wacht, sagt er noch dazu, also sei ein bisschen helle, pass auf, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Ja, er brüllt seine Lügen, sein Zeug, seine Anklagen und so weiter, seine Verführungen, Versuchungen, die brüllt dieser Löwe. Ja, das tut er halt einfach. Aber die Frage ist, hörst du immer zu? Lässt du das in dein Herz oder nicht? Darum sagt der Petrus weiter, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Durch den Glauben an was? Durch den Glauben an das Wort Gottes. Durch den Glauben an das, was Jesus gelehrt hat, durch den Glauben an die Person Jesu und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Ja, und er schreibt hier weiter, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also denk nicht, du bist der Einzige, den der brüllende Löwe anbrüllt. Es wird auch nicht einen einzigen geben, den er nicht anbrüllt. Es ist dummerweise noch so, aber der Tag wird kommen, wo sich das aufhört. Oder wenn Jesus wiederkommt und die satanischen Mächte und Gewalten in den Feuersee kommen oder einfach beseitigt werden und wir mit ihm herrschen auf dieser Welt, dann ist dieses Gebrüll zu Ende. Dann ist Schluss. Dann ist totaler Friede. Und ja, das ist das, was wir Christen erwarten. Das ist unsere große Hoffnung. Und ich sage es heute einfach so deutlich, das Ganze, weil es wichtig ist für uns. Ich muss es einfach sagen, ich habe schon leider schon zu viele Christen erlebt, die der Satan auf verschiedenste Art und Weise schachmatt gesetzt hat. Manchmal schlimm und manchmal weniger schlimm, aber schachmatt ist schachmatt. Sogar ganze Gemeinden oder Gemeinschaften sind irgendwo aufs Abstellgleis gekommen, weil sie den Lügen des Satans geglaubt haben. Ja, in manchen Gemeinschaften war man selber auch mal dabei, da ist dann dieses katholisch-religiöse irgendwo mit hineingeflossen, weil, ja, weil der Herr Pfarrer da kommt und Zeugnis gibt und was sagt, ja, dann ist das super. Aber wenn du dem Zeug einen kleinen Finger gibst, heißt es, dann nimmt er die ganze Hand, der Satan. Das bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es ist einfach gefährlich auf dieser Welt. Drum müssen wir wirklich auf dem Wort Gottes gegründet sein und feststehen, auch egal, wer was sagt und wer seine Lüge dir nahe bringt und dich dorthin und hierhin ziehen will, wenn es nicht der Schrift entspricht, den Dingen des neuen Bundes, dann lass die Finger davon. Und da gibt uns eben das Wort im Herzen und im Mund so eine riesige Sicherheit. Ich meine, es ist keiner irgendwo gefeit, dass er nicht einmal irgendwo ein bisschen zur Seite gezogen wird. Aber wer in der Beziehung mit Jesus bleibt und mit dem Wort Gottes fest verwurzelt, verbunden ist, der wird nicht leicht abfallen, der wird nicht leicht aufs Abstellgleis kommen, weil der Herr einfach der Wächter ist. Und weil das Wort, das aus seinem Mund spricht, das der Wahrheit entspricht, positive Auswirkungen hat auf die ganze geistliche Welt um ihn herum. Und dann Licht ist. Und dann nimmt der Satan oder seine Helfershelfer einfach ein bisschen mehr Abstand von dir. Weil es ist einfach in diesem Licht, in dieser Wahrheit, in dieser Salbung nicht gerne aushalten. Das tut ihnen nicht gut. Uns tut's gut. Wenn die Salbung fließt, wenn der Heilige Geist spürbar ist, ja, wenn das Wort der Wahrheit Raum hat, uns tut es gut, unsere Seele tut es gut, die atmet auf, unser Körper wird wieder agiler. Den Dämonen tut es nicht gut. Die sagen, das ist übel, da müssen wir wieder zurückweichen. Ja, also nimm Gottes Wort, nimm es auf, beständig in dein Herz und in deinen Mund. Und wenn du vielleicht denkst, ja, es ist ja noch nicht so in meinem Herzen verwurzelt, muss ich erst das und dann werde ich sprechen, dann denkst du falsch. Fang sofort an, wenn du so ein Wort liest und hörst und hast, dann sprich es aus, weil damit bringst du es auch hinein in dein Herz. Du schaffst dem Wort Gottes Raum, ja, in deinem Herzen, in deinem Mund und es fängt an zu leben, es fängt an zu keimen und zu verwurzeln und dann bringt es irgendwann Frucht. Sei da nicht ein wenig ungeduldig, was auch ja normal ist, da man ungeduldig ist, aber es bringt zu seiner Zeit Frucht. Und wenn das Wort Gottes immer wieder bewässert wird, immer wieder gesprochen wird, der Same bringt Frucht. So wie der Same einer Pflanze, wenn sie in guten Boden gepflanzt wird, dann wächst die auf und bringt früher oder später Frucht. Das ist Fakt. Da brauchst du bloß für die Haustür rausgehen im Frühjahr, dann siehst du, wie alles wieder sprießt, wie es wieder grünt, wie es wieder empor wächst und dann auch im Herbst die Frucht bringt. Ich habe einmal gelesen im Buch von Kenneth Hagin, da hat ihm der Herr scheinbar mitgeteilt, dass bei den Christen weniger das Glauben das Problem ist, sondern das Sprechen im Glauben. Und da ist was dran. Es wird viel zu wenig proklamiert. Es wird viel zu wenig das Wort Gottes ausgesprochen. Also wir müssen da aktiv werden. Und zwar dauerhaft. Nicht einmal habe ich gesprochen, reicht schon. Der Satan kommt vielleicht und sagt, ja, hast du es ja schon gesprochen, brauchst du es ja nicht nochmal sagen. So bist du Ungläubiger oder so. Nein, sprich und sprich und sprich. Ja. Wenn der Bauer sät, Dann kommt er auch nicht mit einem Samenkorn daher und das legt er jetzt in den Acker hinein und sagt, ja, jetzt habe ich gesät. Er kommt mit dem ganzen Sack voll und sät, dass viel Frucht aufgeht, oder? Und nicht bloß eine Pflanze, ein Weizen aufsprießt und irgendwann dieses eine da Körnchen bringt, sondern er macht den ganzen Acker voll. Also sprich, säe das Wort Gottes, sei auch ein Sämann. Säe es in dein Herz hinein, säe es in deine geistliche Atmosphäre um dich herum. Es wird Frucht bringen. Also wer aktiv, sprich, bekenne, glaube, meditiere. Damit packst du das Schwert des Geistes auch aus und du schlägst deine Feinde mit Gottes Wort. Ja, nicht die Feinde sollen dich mit ihrem Schrott schlagen, dass du am Boden liegst, sondern du sollst oben auf sein. Die Feinde müssen unter unsere Füße, sagt die Bibel. Und damit haben wir die Waffen von Gott bekommen und unter anderem auch eben dieses Schwert des Geistes, das dir den Sieg gibt. Du kannst da als Christ ein bisschen kreativ werden, muss sich jeder selber was einfallen lassen, dass du die Verheißungen auf Papier schreibst oder aus der Bibel rauskopierst, ins Handy mit dem PC, keine Ahnung, was noch alle für Möglichkeiten hast. Lies immer wieder, meditiere drüber, das heißt, denk drüber nach, sprich's aus, lies es dir laut vor, lies es Gott vor. Kannst du auch sagen, lies es, ja, ich glaube dein Wort, weil das steht geschrieben. Oder kannst du auch dem Satan vorlesen und sagen, das steht aber geschrieben. Ja, dann kriegt er halt eine um die Ohren. Mach dir irgendwo Erinnerungen, egal wo. Manche haben einen Zettel am Kühlschrank, kannst du an die Bettkante kleben, im Büro irgendwo, auf dem Klo vielleicht oder im Badezimmer am Spiegel, mach dir Erinnerung hin, Wort proklamieren und vielleicht noch ein paar wichtige Schriftstellen, die dir jetzt in deiner Situation wichtig sind. Von mir aus klebst du es auch auf deinem Fernseher, ja, damit du den Fernseher einschaltest, erst einmal Wort Gottes proklamierst, schreib das ins Handy, also Info, oder setzt dir im Handy einen Timer, der alle Stunden losgeht, Wort Gottes proklamieren. Und wenn es nur eins ist, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Halleluja, ich bin eine neue Schöpfung. Und so lernst du sogar nur auswendig. Dann hast du das Wort in deinem Herzen und in deinem Mund. Und dann ist es am Leben und es ist wirksam, weil es Gottes Wort ist und nicht eine Anhäufung von Buchstaben in irgendeinem alten, zerfletterten Buch. Halte deinen Glauben am Leben, halte ihn aktiv. Sprich entschieden Gottes Wort. Sag, Herr, ich glaube das Geschriebene. Ich glaube, dass ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich danke dir dafür, Herr. Du bist für mich, wer soll gegen mich sein? Ja, oder ich trage Gottes Waffenrüstung in Christus Jesus. Und was ich bitte, wird mir gegeben. Weil geschrieben steht, jeder Bittende empfängt, jeder Bittende wird erhört. Was kannst du noch alles sagen? Die ganzen Gebetsschriftstellen, die wir jetzt die letzten paar Mal gelehrt haben, gehört haben. Alles, was immer ihr im Gebet glauben, begehrt, werdet ihr empfangen. Und dann kannst du danken, Herr. Danke dir für dieses Wort und du hältst dein Wort und ich glaube dein Wort. Was haben wir noch? Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Es klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und so weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das ist doch eine Aussage, oder? Entscheide dich, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube es, dass das die Wahrheit ist. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, sagt der Jakobus. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch des Gerechten wird gewährt. Und wenn du weißt im Glauben, dass du ein Gerechter bist, dann weißt du auch, dass dein Wunsch im Gebet gewährt wird. Ja, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott ist ein Beschenker. Er beschenkt die Seinen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diesen Vers müssen eigentlich schon alle auswendig können, oder? Jesus sagte zu einer Frau, O Frau, dein Glaube ist groß. dir geschehe, wie du willst. Oder dir geschehe nach deinem Glauben, ist in einer anderen Übersetzung. Siehst du? Er antwortet auf Glauben. Ja, der Glaube ist es, der Gott berührt. Der Glaube an seine Worte. Der Glaube an seine Worte sagt, ja Gott, du bist gut, du bist die Wahrheit. Ja, der Unglaube sagt, Gott, du hast mir angelogen. Das ist eine Beleidigung. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das sind Aussagen, die müssen wir einfach finden in der Bibel. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen, sagt 1. Petrus 3,12. Seine Ohren auf dein Flehen, auf dein Beten, auf deine Glaubensaussagen, deine Bekenntnisse, die hört er. Was haben wir hier noch? Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Alles kann ich jetzt nicht vorlesen, das würde den Rahmen sprengen. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und mit diesen wunderbaren Versen höre ich jetzt auf. Das könnte man noch ewig fortmachen, dieses Spiel hier. Aber ohne Gesetz, außerhalb vom Gesetz, ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Nicht für die, die nicht glauben, halt einfach nicht. Die bleiben einfach Sünder und müssen auch dann ihre Strafe auf sich nehmen. Für uns hat es auch andere auf sich genommen. Halleluja. Wir werden umsonst gerechtfertigt, beschenkt durch seine Gnade. Durch diese Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist großartig. Das Wort Gottes ist großartig. Wenn du dich immer ein bisschen reinbeißt und suchst und findest und glaubst, dann wirst du feststellen, ist großartig. Und wenn dann Frucht kommt, dann wird es ja noch großartiger. Halleluja, jetzt brauchen wir den Herrn loben und preisen für seine wunderbaren Verheißungen, die er uns gegeben hat.
Der Einzige, der in Wahrheit regiert, Jesus. Der in Wahrheit regiert, bist du, Jesus. Alle anderen sind nur Möchtegern-Regierer. Nur Möchtegern. Aber du bist der echte, der wahre König. Du sitzt auf höchsten Thron. Der Vater hat dir den Thron gegeben. Der Vater hat dich eingesetzt über alles. Und so muss sich jedes Knie vor dir beugen, Jesus. Und jede Zunge muss dir bekennen, dass du der Herr bist, muss deinen Namen bekennen. Jede Zunge muss es tun. Ob sie wollen oder nicht. Alle müssen zumindest anerkennen, dass du der Herr bist, Jesus. In voller Herrlichkeit und Macht und Ehre. Alles, Jesus, zu deinem Ruhm. Du bist der Schöpfer, Jesus. Die Schrift sagt uns, alles ist durch dich und für dich geschaffen worden. Auch wir sind für dich geschaffen. Zu deiner Ehre, zu deinem Ruhm. Jesus, und wir proklamieren jetzt, als deine Kinder, wir proklamieren deine Herrschaft, dein Königtum, deine Regierungsautorität über uns und über unserem ganzen Land, Jesus. Wir proklamieren deine Wahrheit und dein Licht, deinen Sieg, gerade jetzt über den anstehenden Bundestagswahlen, über diesen Wahlkampf, über all diese Politiker und Parteien und auch über den Wählern. Wir proklamieren deine Herrschaft, Jesus, deinen Sieg. Wir proklamieren dein Königreich, dein Friedensreich. Wir proklamieren dein Friedensreich und wir proklamieren deinen Segen über uns und unserem Land und deinen Schutz, Jesus. Du bist uns ein Schutz, ein Schild. Ein Schild für das ganze Land, für ganz Deutschland bist du, Herr, ein Schutz und ein Schild. Du bist der Herr, Jesus. Deine Gnade hört niemals auf. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und deine Gnade ist über den Menschenkindern. Und so proklamieren wir deine Gnade über den Volk, das deutsche Volk, über alle denen, die in diesem Land wohnen, die in diesem Land sich bewegen, die da sind. Wir proklamieren Jesu Herrschaft. Wir proklamieren den Sieg. Halleluja. Wir proklamieren deinen Sieg, Jesus, über alle die, die in Hochheit sind, ob in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und sonst irgendwo. Im Religiösen, wir proklamieren deine Herrschaft und deinen Sieg, Jesus. Und wir proklamieren auch deinen Sieg über allen bösen Leuten, die mit böser Absicht unterwegs sind. Und wir sagen, Herr, unsere Feinde, sie werden umkommen, ihr Weg sei finster und schlüpfrig. Unsere Feinde, sie werden fallen, der Engel des Herrn verfolge sie, er stoße sie nieder, er reibe sie auf. Aber die Gerechten, sie werden blühen in ihren Tagen. So steht es geschrieben und das proklamiere ich hier in unserem Land. Die Gerechten werden blühen in ihren Tagen, in ihren Lebenstagen. Die Gerechten seien gesegnet, die Rechtschaffenen, die ehrlichen Leute, die Fleißigen. Wir segnen sie in Jesu Namen, dass sie bewahrt sind vor allem Bösen, vor allem Unglück. Schutz und Schild bist ihnen du, Herr. Und wir beten, Herr, dass deine Engel ausgehen in unserem Land, durchputzen, für Ordnung sorgen, Jesus, und deinem Königstum aus. Weil Gnade geht von dir aus, von deinem Thron fließt der Gnadenstrom. Der Gnadenstrom fließt in unser Land. Der Gnadenstrom Gottes fließt in unser Land. Und er hört nicht auf. Der Gnadenstrom fließt. Und die Werke Satans sind zerstört. Die Werke Satans sind zerstört. Und wir richten die Standarte auf, das Kreuz Jesu Christi. Wir richten dieses Kreuz auf wie eine Standarte in unserem Land. Damit sind die Werke des Teufels durchkreuzt. Durchkreuzt, dass sie nicht zur Erfüllung kommen, dass sie nicht geschehen können. Satans Werke durchkreuzt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wer damit übereinstimmt, der sagt jetzt auch ein Amen dazu. So sei es, so soll es sein, so wird es geschehen. Amen im Namen Jesu. Halleluja. Danke, König Jesus. Deine Herrschaft regiert. Deine Herrschaft. Das sind nicht die Menschen, sondern du regierst, Jesus. Und du bist es, der Regierungen absetzt und einsetzt. Deine Leute kommen ans Ruder. Ehre sei dir. Danke, Jesus. Amen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, haben wir gerade gesungen. Er herrscht vom Himmel herab. Es ist wahr. Er herrscht vom Himmel herab. Halleluja. Der Herr regiert. Der Herr regiert. Ja, das können wir jetzt noch ein Lied singen. Der Herr regiert, oder?
Weil Gott regiert,
Weil Gott regiert.
weil Gott regiert, weil Gott die Fäden in der Hand hält, weil unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab.